Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Persönlich am Sonntagmorgen auf DRS1, an dem trüben, grauen Novembertag. Heute aus dem Theater am Hechtplatz Zürich mit einer Baslerin und einem Walliser. Gabriela Hoffmann ist 48 und ihr gelingt der Spagat zwischen Beruf und Familie so gut, dass sie sogar ein Buch darüber geschrieben hat. Gabriela Hoffmann arbeitet als Rechtsanwältin und Coach. Sie hat 3 Kinder und ist für ihre Familie, so heisst der Titel vom Buch, die Best Mama. Auch mein zweiter Gast, der Toni Burgener, hat 3 Kinder. Und wir sind dann gespannt zu hören, wie viel das die 3 Kinder von ihm haben, weil er hat nämlich viel zu tun. Er ist Direktor von der Glückskette und lebt zu Genf. Herzlich willkommen. Eine Baslerin und ein Oberwalliser zu Zürich im Persönlich. Zürich gilt ja als die heimliche Hauptstadt der Schweiz und ist nicht überall im ganzen Land gleich beliebt. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Zürich, Gabriele Hoffmann?
Abercrombie. Den Laden haben wir nämlich in Basel nicht. Und jeder, der irgendwie Kinder hat oder Teenager im Alter zwischen 10 aufwärts, ich denke, der wird die Marke kennen. Aber gut, es erschöpft sich natürlich nicht in Abercrombie, sondern also ich selber, ich finde Zürich toll, ich finde es eine schöne Stadt, ich bin auch beruflich viel da. Ich habe so die Animositäten zwischen Basel und Zürich habe ich eigentlich nur so kennt von Witzblättchen und Anekdoten. Das war für mich nie etwas gewesen, was ich direkt erlebt habe. Bis einmal hat es schon eine Situation gegeben. Ich habe bei der Swiss geschafft, also nach dem Grounding von der Swiss her bin ich bei der Swiss verantwortlich gewesen für den Aufbau also der Rechtsabteilung und auch die umzugehen mit all den rechtlichen Fragen, die es da gegeben hat. Und dort hat es schon Situationen gegeben zwischen Basel und Zürich, wo ich in Zürich in einer Sitzung gesehen hat und so. Ja, wo ich mich also gerne ein bisschen zurückgenommen habe als Baslerin zumindest, sagen wir es mal so. Also nicht wirklich schlimm, aber ich habe es definitiv empfunden, ja.
Da werden wir sicher noch mehr dazu hören. Toni Burgener, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich meine, Walliser, Oberwalliser, das ist ja sowieso ein spezielles Völkchen. Alle, die nicht Oberwalliser sind, sind Ausserschweizer. Genau. Hat man ein spezielles Verhältnis zu den Zürchern oder sind einfach alles Ausserschweizer, die nicht Walliser sind?
Nein, ich glaube, es sind schon alles, wie ihr so sagt, Ausserschweizer für uns. Aber natürlich, Zürich ist eigentlich, also aus meiner Sicht gesehen, schon die einzig richtige Stadt in der Schweiz. Also 1 Million Publikum. Merci. Von dem her gesehen, für mich als Glückskette-Direktor natürlich wichtig, jeder 8 Schweizer wohnt in Zürich und damit auch hoffentlich jeder 8 Spender von der Glückskette wohnt in Zürich und dementsprechend natürlich das Wirtschaftspotenzial, das da ist, sei es von den Unternehmen, sei es von der Stadt, dem Kanton, kann natürlich für mich schon von grossem Interesse sein. Ja.
Sind Sie auch beruflich ab und zu da oder doch eher zu Genf? Weil ich will eigentlich auf das raus. Oberwalliser wohnt in Genf, hat sehr viel im Ausland gelebt. Sie sind jahrelang für das internationale Rote Kreuz unterwegs, als Delegierte, vor allem zu Afrika. Wo ist so jemand daheim wie Sie?
Also jetzt bin ich ganz klar zu Genf daheim. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in Genf, damals im IKK. Aber je nachdem, was ich bei der Expo war, beim Internationalen Olympischen Komitee, bin ich immer zu Genf geblieben. Die Familie hat Wurzeln in Genf. Und ich fühle mich heute quasi so ein bisschen als Genfer. Heute ist ein spezieller Tag, nämlich der Fußballmatch zwischen Servet und dem FC Sitten. Und da muss ich gleich sagen, das Herz schlägt für den FC Sitten.
Eben, also, das Wallisertum, das bringt man nicht weg. Das steckt. Wo ist der Walliser bei Ihnen?
Der Walliser ist bei mir ganz klar schon mal bei der Sprache einerseits, oder? Und andererseits, glaube ich, ist das, was alle Walliser ein bisschen charakterisiert. Wir identifizieren uns extrem stark mit diesem Kanton. Und das geht natürlich so weit, dass die Identifikation im Beruf selber und mit allen Jobs, die man hat, sehr stark ist. Und dementsprechend sind die Walliser häufig, und die Oberwalliser vor allem, in Positionen, wo sie sich behaupten wollen. Und der von Zeit zu Zeit schlägt halt ein bisschen über den Strand.
Sehr schöne Definition von Wallis, der Toni Murgner. Gabriele Hoffmann, der Untertitel von Ihrem Buch, der lautet «Berufstätig und die beste Mama der Welt». Das tönt ziemlich selbstbewusst, ist auch ein bisschen eine Provokation.
Ja klar, das ist einfach der Titel vom Buch und man schreibt so ein Buch und hofft dann, dass natürlich auch der eine oder andere vierte Mal das Buch liest. Und da möchte ich ganz klar sagen, die Definition «Best Mama», die bezieht sich nicht auf mich, sondern das ist schlicht der Titel vom Buch. Und es ist nur so, dass jede Mutter will schließlich «Best Mama» sein. Und ist das auch für ihre Kinder, das denken sie mal 90% der Fälle. Und eben so ist auch der Buchtitel zu verstehen. Ja.
Also Bestmama sind nicht sie.
Ja, ich bemühe mich natürlich genau so das zu sein, aber dass wir irgendwann mal Kinder für beurteilen, wenn sie, ich würde mal sagen, 30 und drüber sind. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit.
Also jetzt sind die 5, 12 und 16.
17.
17
ja, schon? 17. Zwischendurch sind 17 geworden, ja.
Und wenn man Kind fragen würde, oder was finden die, wenn die Mutter ein Buch schreibt mit dem Titel «Best Mama»? Haben Sie mal mit nicht darüber geredet?
Also die Kleinste, die findet es definitiv, dass ich «Best Mama» bin. «Mami, du bist die Beste von der ganzen Welt», sagt sie. Das ist ja schön. Dann geht es aufwärts, da hört man es nicht mehr so oft. Und ganz oben, da hat man so diese Vermutungen. Und ja, da möchte man lieber Kinder selber fragen, da will ich nicht mehr vorgreifen. Ja.
Und eben, Sie denken, man muss auch dem ein bisschen Zeit geben. Dann vielleicht in 10, 20 ja. Jahren mal fragen.
Wenn Sie dann selber mal Kinder haben, dann können Sie das und jenes vielleicht besser verstehen. Ja.
Sie haben gesagt, Sie haben als Leiterin vom Rechtsdienst von der Swiss gearbeitet. Und gerade in dieser Zeit haben Sie Ihr zweites Kind bekommen. Das war also etwa jährig. Ich kann mir vorstellen, das war ein unglaublich anspruchsvoller Job. Wie haben Sie das organisiert?
Das war wirklich anspruchsvoll. Also, Sie sprechen dort das Grounding von der Swiss an und dann anschliessend den Aufbau von der Swiss. Also, es ist ein halbes Jahr lang, würde ich schon sagen, sind wir so 7 Tage, 24 Stunden, haben wir eigentlich da, sind wir da praktisch dran gewesen. Das hätte ich auch nie wollen, dass das so weitergeht. So eine Phase kann man zwischendurch mal einschieben, das geht dann auch. Aber wenn ich jetzt immer so beansprucht wäre, dann käme die Berufstätigkeit definitiv nicht in Frage. Ja,
und, und wer hat denn dem kleinen Kind geschaut?
Also gut, mit Familie. Man hat irgendwie, wir haben eine Kinderfrau gehabt, die aber dann, also nicht bei uns gewohnt hat. Sie ist einfach immer am Morgen gekommen. Eine sensationelle Dame. Die ist irgendwie, ja, die ist am Morgen geholt, so begangen, ist auch über Nacht geblieben, wenn es sein musste, über das Wochenende. Eine sehr flexible Dame. Und das ist eigentlich dank ihr auch, dass das so funktioniert hat, ja. Anders geht das natürlich nicht. Ich meine, jemand muss ja bei den Kindern sein.
Ja. Klar. Und in dem Sinne natürlich auch berufstätig sein und Kind haben, ein Stück weit auch eine Geldfrage.
Nicht nur. Das sagen dir viele. Also, ich war schon mal im Tele Basel im Interview gewesen und habe mich dann dort ziemlich da exponiert. Und dann haben dann Leute angerufen und Frauen gesagt, ja, wir sind in den 60er Jahren, bei meiner Schwester ist das nicht gegangen natürlich. Und ich sage, es geht immer. Klar ist es einfacher, wenn man jetzt irgendwie Geld hat und man kann sich dann da ein paar organisieren. Aber erstmal, man muss eine Frau finden. Das bedeutet mal eine Offenheit und auch, dass man sich da... ja, dass man sich dem aussetzt, dass jemand vielleicht im Haus wohnt oder was immer. Viele wollen das zum Beispiel auch nicht. Dann gibt es auch mal eine Möglichkeit von Au-pair. Ich kenne auch Modelle, wo vielleicht zwei Frauen oder drei Frauen sich abwechseln. Immer jemand schaut für Kinder und die anderen sind dann frei. Ich glaube, es ist eine Entschuldigung, zu sagen, es ist nur eine Geldsache. Wenn man will, dann geht es immer. Und man kann sich auch organisieren. Ich hätte jetzt immer geschafft, auch wenn ich jetzt keine Kinderfrau hätte. Irgendwie hat er schon immer eine Lösung gefunden. Das ist ganz für mich eine wichtige Frage vom Wollen.
Das ist die Best Mama. Wie sieht es beim Best Papa aus, Toni Burger? Wie würden Ihre Kinder über Sie reden?
Ja, das müssten wir schon selber fragen. Aber ich glaube, das Verhältnis verändert sich natürlich jedes Mal, je nachdem, in welcher Periode. Also, wenn es ganz klein sind, habe ich mich versucht, stark um sie zu kümmern. Wobei die Expo-Zeit ist die heikelste gewesen. Da bin ich wirklich nicht viel daheim gewesen. Aber danach habe ich sehr bewusst einen Job gesucht, wo ich ein Backoffice hatte. Das war beim Internationalen Olympischen Komitee gewesen, wo ich dann wirklich 7 Stunden am Tag gearbeitet habe und danach heim haben die Frau gewusst, ich bin um 6:30 daheim und kann mich um das Nachtessen kümmern, um Kinder kümmern, die Hausaufgaben kümmern. Das war die Phase, in der ich mich sehr stark mit ihnen beschäftigt habe. Heute bin ich mehr ein Papa und im End. Das heisst, Kinder fragen mich, wenn sie wirklich etwas brauchen, ein Bewerbungsschreiben, einen offiziellen Brief schreiben oder sonst irgendeine Frage, die sie haben, dann kannst du dich eigentlich 24 Stunden am Tag an mich wenden. Das ist ja heute sehr praktisch mit dem SMS oder WhatsApp. Irgendwas, wir schaffen es immer.
Und auch wenn sie am Arbeiten sind, dann können sich melden, dann nimmt man sich auch Zeit während dem Arbeiten, wenn man direkt von der Glückskette ist.
Das darf man, ja. Ich glaube, wir haben nichts zu tun, dass wir das ja einteilen am Tag. Von dem her gesehen, absolut kein Problem. Ich gehe mal gerne Fußballmatch schauen während der Arbeitszeit, weil ich finde, das hat der Bube verdient. Ich kann dem Abend vor dem Fernsehen noch ein bisschen weiter tickern und irgendeinen Artikel schreiben oder sonst etwas. Ich nehme mir die Freiheit schon, dass ich einigermaßen meine Zeit einteile, wie es mir passt.
Was macht eigentlich der Direktor von der Glückskette? Was Glückskette ist, ich glaube, nach dieser Woche einmal mehr, das wissen alle, die hier im Saal sind und die uns zuhören. Aber der Direktor, was macht er?
Ja, es ist einfach ein spannendes Umfeld. Oder? Einerseits ist der Direktor sehr stark im Kontakt mit all seinen Partnern. Und die Partner sind vor allem die Hilfswerksvertreter. Oder? Sie arbeiten ja zusammen mit 25 verschiedenen Hilfswerken. Und mit denen müssen wir einen regen Kontakt pflegen, damit wir wirklich ein bisschen zusammen Hand in Hand die ganzen Aktionen können leiten. Sie sind ja vor Ort, wo dort Arbeit machen. Und wenn die Gelder reinkommen, müssen schon richtig verteilt werden. Es geht darum, dass man kontrolliert, wie die Gelder eingesetzt werden. Für das haben wir ein Projektteam, das euch vor Ort geht, dass wir so wieder organisiert sind. Aber andererseits haben wir natürlich eine wichtige Aufgabe, die Spenderinnen und Spender zu informieren, was mit dem Geld passiert. Also die ganze Kommunikation ist eine wichtige Frage. Und schlussendlich versuchen wir, das Geld, das wir bekommen, das wir ja nicht direkt ausgeben, und das ist für mich gesehen ein sehr wichtiger Punkt, zu verstehen mal, wieso gibt die Glückskette das Geld nicht immer direkt aus, oder? Wir geben ungefähr 15-20% in der Nothilfe aus. Und dann die restlichen 80%, die wir in einen Wiederaufbau von Projekten investieren, in Anführungszeichen. Und das Geld bleibt dann natürlich irgendwo in unserer Schublade drin, und damit es nicht irgendwie verbrennt, legen wir es an. Und auch damals ist es natürlich ein sehr wichtiges und scharfes Auge darauf legen, dass das Geld richtig angelegt wird, mit dem Ziel, dass es unsere Betriebskosten decken können. Also da heisst es auch noch einen kleinen finanziellen Background.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, das Geld, das gespendet wird, ich verstehe das auch, das geht nicht gerade sofort direkt raus, weil je nachdem ist es ja zu viel und man hat gar nicht die richtigen Projekte, dann wird das einen Moment lang auf die Bank und in Aktien angelegt. Das ist doch sehr heikel heutzutage.
Das könnte heikel sein, wenn man es falsch macht. Ja. Aber wir haben da drei spezifische Finanzberater, Experten und wir haben ganz klare Anlagestrategie. Das ist nichts anderes, was Kirchen machen, andere Stiftungen machen, Pensionskassen machen. Das lebt ja meistens von solchen Anlagen, oder? Und von dem her gesehen kann ich sagen, in den letzten 20 Jahren, seitdem das so gemacht wird, sind rund 17 Millionen mehr generiert wurde, und zwar schon nach Abzug von den Betriebskosten, wo man wieder hat können im Projekt einbringen. Also kann man sagen, quasi jeder Spendenfranken ist dann noch etwas mehr wert gewesen. Das Modell allerdings funktioniert heute vermutlich nicht mehr gerade so. Dementsprechend müssen wir es jetzt ein bisschen anpassen.
Aber es ist ein relativ heikles Thema und eins, wo man vielleicht auch gar nicht so gern drüber redet. Also Sie reden jetzt
darüber. Darum rede ich auch
drüber. Ja, aber also, ich kann mir vorstellen, dass noch viele Leute denken, was? Und dann nachher, dann geht es auf Banken und Banken sind heute unsicher. Da ist der Kommunikator gefragt, oder, das zu erklären, warum man das muss machen.
Ja, aber es wäre eine Dummheit, wenn man das Geld in der Notsituation direkt, dann würde man es zum Fenster riskieren, von mir aus gesehen. Nehmen wir Haiti als Beispiel. Das sind ja so Hunderte von Hilfsorganisationen vor Ort gesehen, die sind einander verfiesst, mehr oder weniger umeinander gestanden. Und wir haben die Hilfswerke unterstützt, die ein gutes Netzwerk hatten. Vor Ort schon solide verankert waren für die Nothilfe. Also das sind von diesen 66 Millionen rund 20%. Das heisst, es bleiben rund 40-50 Millionen in der Kasse, die heute mit ist ein Partner. Und in Haiti haben wir rund 15 Partner, die sehr stark aktiv sind, bei konkreten Projekten. Und das geht jetzt 2-3 Jahre, bis das umgesetzt ist. Und die Projekte zählen teuer. Und mit der Glückskette haben diese Partner die Gelegenheit, dass wir ihnen neue Zeit geben. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Geldgebern, die sagen, in 2 Jahren müsste das Geld verputzt werden.
Also wenn ich das so höre, dann frage ich mich nicht mehr, was macht eigentlich der Glückskette direkt? Weil, kann man vorstellen, da gibt es sehr, sehr viele, man muss im Auge behalten, man muss organisieren. Gabriele Hoffmann, Sie sind während dem Studium geflogen, als Stewardess hat man da noch gesagt, heute sagt man Flight Attendant. Mit den Crossair sind in dem Sinn auch viel in der Welt herumgekommen. Wenn man jetzt das hört, das Elend und sieht am Fernsehen, hat man da, wenn man reist, wenn man in einem Reiseberuf ist, ja, etwas mitbekommen?
Also gut, ich bin bei der grossen Cabin Attendant gewesen und wir sind nicht so wahnsinnig weit geflogen halt, leider.
Nicht also bis dort, wo das Elend anfängt.
Wir haben es zumindest nicht gesehen. Ich glaube, Elend gibt es überall, ja. Aber so das Offensichtliche natürlich nicht. Wir sind in Europa geflogen. Aber ich bin persönlich viel gereist. Und klar, da sieht man schon viel überall. Also wir sind, wir haben ja lange, also ein Jahr mal hat bei der Swiss dann später geschafft gehabt. Und ja, da haben wir unsere Fähren sind immer weit rumgegangen, Indien, Bali, Mauritius und wir sind auch wirklich im Land rumgereist und wir sind nicht einfach nur noch in einem Resort angegangen, sondern wir haben die Zeit immer genutzt, auch wo wir noch keine Kinder hatten, sind wir ständig unterwegs gewesen und da sieht man ja schon sehr viel und darum, ich bin selber auch, ich finde es schön, was man machen kann, wenn man so, eben, dass die Hilfsorganisationen gibt. Und ich staune immer wieder, was auch einzelne Personen auf die Beine stellen können. Also ich bin auch in einer Kinderhilfestiftung von der Swiss. Die haben wir damals selber gegründet. Und die Idee ist, dass jeder Mitarbeiter sich einfach einen Teil vom Lohn abziehen lässt. Und mit dem Geld unterstützen wir dann vor allem SOS-Kinderdörfer, haben aber auch immer wieder eigene Projekte. Und da sind viele, haben wir Projekte, wo so einzelne, zum Teil Piloten, zum Teil auch Cabin Attendants heisst es ganz genau, Cabin Attendants ins Leben gerufen haben, an Destinationen, wo wir fliegen. Zum Beispiel eins ist eine Schule in Tibet. Und das hat einen allein gemacht, der Pilot hat die Schule dort aufgebaut, zum Teil mit eigenen Geldern. Und zum Teil kommt er dann aber auch an uns an und fragt, ob wir ihm ja, für 5.000 oder 10.000 Franken können spenden können. Und für das Projekt dort ist das unheimlich viel Geld. Also tut er eine Schule in Tibet jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren leiten und aufrechterhalten. Und dann staune ich halt schon, eben, was eine einzige Person kann machen kann.
Und was ja noch interessant ist, ganz toll, ja. Relativ wenig Geld, das wir spenden, kann relativ viel auslösen an einem anderen Ort. Und klar, ihr Hilfswerk Toni Burgner heisst Glückskette. Man versucht irgendwie unser Glück nehmen, durch den anderen zu geben. Aber dem, der spendet, tut es ja auch gut.
Auf jeden Fall. Also ich finde das etwas ganz Schönes, wenn man kann sagen, man tut so etwas einen Beitrag. Also es gibt einem wirklich ein gutes Gefühl, ja. Definitiv. Man hat auch Freude.
Nein, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt gerade diese Woche den Sammeltag gehabt. Ich bin da während 2 Stunden in Bern am Telefon gewesen, in Genf am Telefon gewesen und habe gehört, was die Spender uns alles zu sagen haben. Und das war extrem bereichernd gewesen, für mich selber während der Zeit am Telefon zu sein und zu hören, was Bezug die Spender zu der Situation, zu der gegebenen Situation gerade haben. Bei Syrien natürlich extrem viel komplexer als bei anderen Situationen. Aber sie identifizieren sich natürlich schon euch mit der Situation und mit den Opfern und sagen, jawohl, ich will da etwas bewirken, ich will da etwas machen.
Und man hat einen anderen Bezug dazu, zu den Nachrichten auch. Wenn man etwas gespendet hat, nehmen wir durch. Man kommt ja dann nehmen durch. Man ist wie ein Teil von der Welt.
Ich glaube schon. Ich meine, jetzt nur mal das Beispiel von Syrien jetzt nehmen, ist ja interessant. Meine, wir sind von Journalisten, also von den Kollegen, viel Fragen gestellt worden. Ja, Syrien hat einen Sammler gemacht. Das sind jetzt rund 5,7 Millionen Schweizer Franken gekommen. Das ist ja nicht sehr viel, wenn man es vergleicht mit dem Tsunami, wo 220 Millionen sind gekommen. Und dann habe ich mir wirklich noch Fragen gestellt und wir haben so untereinander diskutiert. Es ist einfach ein Unterschied mit einem Tsunami. Da haben die Spender vermutlich und die Schweizer das Gefühl, okay, das sind total unschuldig. Man assoziiert den Tsunami damals mit den Ländern. Es ist jetzt mit Thailand, Indien, Sri Lanka, wo man Bezug dazu hat. Schweizer sind betroffen gewesen. Und selber hat man können sagen, voilà, vermutlich noch das Gefühl gehabt, es hat mich diesmal nicht betroffen. Es könnte ja sein, dass mich ein anderes Mal auch betrifft.
Und Fall von Syrien ist der Konflikt in dem Sinn Menschen gemacht. Ja. Und das merken sie, die Zurückhaltung der Leute, sagen, das ist sowieso ein Fass ohne Boden, gerade im Fall von Syrien, man weiss den, oder man nimmt an, muss vermuten, der Konflikt wird noch monatelang gehen, und dass dann die Leute sagen, ach.
Ja, es ist genau so, irgendwie verlieren die Opfer ihre Unschuld in einem Konflikt, oder? Das sagt man ja,
in einem Kriegerischen.
Ja, in einem Kriegerischen, und wenn es um Spenden geht, dann sagen sie, ja, die sind zum Teil vielleicht nicht ganz so unschuldig an der Situation, sind vielleicht ein bisschen verantwortlich. Die Assoziation wird gemacht mit dem Assad, oder? Einerseits, vielleicht sogar mit den Islamisten. Und, der Bezug zum Schweizer, das kann ja in der Schweiz nicht passieren. Also von dem her gesehen, ist das für mich eigentlich nicht mehr gerade so ein wichtiger, ist kein Bezug da, oder?
Aber das haben Sie im Vorfeld, wissen Sie das natürlich. Also Sie sind, ich höre es jetzt rausnehmen, durch eine leisig enttäuscht, dass es nicht mehr Geld geworden ist, aber man ist auch darauf vorbereitet.
Absolut, genau. Enttäuscht bin ich, dass nicht mehr Geld gekommen ist richtig, ja. Vor allem bin ich enttäuscht, weil wir sehr gute Projekte in der Pipeline haben. Das ist ein Ausdruck, den man bei uns braucht, oder? Also es sind, von unseren Hilfswerken sind 5 schon voll aktiv und 4 andere wollen uns Projekte unterbreiten. Konkrete Projekte sind Spitäle, sind Hilfe für Kinder, psychosozial, die Traumas zu verdauen oder dann auch mit Lebensmitteln. Ein ganz spannendes Projekt.
Und Sie wüssten in dem Sinn, die haben es nötig und dann tut es einem natürlich leid, oder?
Ja, man könnte das Geld wirklich extrem gut und effizient einsetzen mit den Partnern vor Ort und haben auch die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Die Kollegen sind von mir schon vor Ort gewesen, im Libanon, haben gesehen, wie das Geld eingesetzt wird. Von dem her gesehen, ist das schon im Prinzip, aber
also man hört,
es ist noch nicht fertig.
Man hört das Feuer von Toni Burgner und sie hat gesagt, es ist noch nicht fertig. Also jawohl. Die Sammlung, die läuft natürlich auch nach dem Aktionstag vom Dienstag weiter.
Also und, Postkonto in dem Fall schon reingeben, oder?
Nein, das haben wir jetzt genug gehört. Ich meine, ich glaube, die Leute wissen. Also gut, sagen Sie es noch mal schnell. Ganz schnell.
15.000-6.
Gut. Hat es irgendjemand nicht gewusst bis jetzt? Das ist persönlich auf der RS1 heute Morgen mit dem Glückskette-Direktor Toni Burgner und mit der Gabriele Hoffmann, Buchautorin, Rechtsanwältin. Ganz vieles Verschiedenes. Die Sendung heisst persönlich. Jetzt wollen wir mal ein bisschen wissen, woher Sie kommen. Das ist, man hört, Sie sind auf Basel. Wie sind denn Sie aufgewachsen? Haben Sie auch eine Bestmama zu Hause gehabt?
Oh ja, definitiv. Ja, meine Mutter war auch immer berufstätig gewesen. Sie hat allerdings daheim, also für Selbstständige, jetzt ja können arbeiten.
Was hat sie gemacht?
Sie war Waffhäuser gewesen.
Ja.
Und hat die Waffhäusersalon gerade im Haus gehabt, wo wir gewohnt haben. Und mein Vater war auch selbstständig gewesen. Ja, also ich hatte eine sehr glückliche Jugend gehabt, kann ich mal sagen. Es ist da, als wenn man mal so ein Gespräch hatte mit Leuten, die dann fragen und eigentlich bohren und die eigentlich noch irgendwelche dramatischen Kindheitserlebnisse suchen. Dann muss ich sagen, bin ich schon in der glücklichen Situation, dass ich die eigentlich nicht habe. Und probiere das auch bei meinen Kindern so überzubringen, dass ich hoffe, dass sie auch irgendwie ihre Kindheit so können leben, dass sie da einfach einen guten Start ins Leben haben. Ich glaube, das ist das Schönste, was man haben kann.
Was hat die kleine Gabriele für einen Berufswunsch gehabt?
Meine Mutter sagt immer Strassenwischer, aber ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Ja.
Aber
sie sagt es immer wieder. Ja. Also ich habe jahrelang, ich wollte dann später, nachdem offensichtlich, ich wollte Ärztin werden. Und da habe ich dann ganz kurz vor der Matur, weiss ich noch, habe ich mich dann umentschieden, weil dort bei uns auch ein bisschen das Thema war, dass man gesagt hat, ja, wenn du dann noch einmal Kinder hast und auch noch berufstätig sein als Ärztin, ist das außerordentlich schwierig. Du musst immer drinnen bleiben. Und dann habe ich mich eigentlich relativ kurzfristig für JUS entschieden und habe das dann gemacht. Dann während dem Studium bin ich bei der grossen Rasse Hostess geflogen, wie das dort so schön geheißen hat. Das versteht auch jeder, was es ist. Habe dann auch während dem Studium das Privatpilotenprüfe gemacht. Ich war halt dort am Flugplatz, habe Piloten kennt, da rutscht man einfach irgendwie so drin. Und als dann das Studium fertig war, habe ich wegen dieser Pilotenausbildung, oder kriegt man als Pilot dann immer so wöchentliche Mitteilungen, die als Flugsperrgebiet sind und so. Und dort sind aber auch Stellen ausgeschrieben, unter anderem eine Stelle vom Luftamt. Und dann habe ich mich dort beworben, also eine Stelle vom Luftamt im Rechtsdienst.
Also vom Basel?
Basel, Bundesamt für Zivilluftfahrt, genau. Und ich hatte gar nicht gedacht, dass die mich jetzt dort nehmen. Ich dachte, ja, das erste Job, gerade so nach der Uni. Und bin dann da ziemlich unbedarft angegangen. Und meistens, wie es dann ist, hat das dann geklappt. Und dann bin ich dann 4 Jahre dort gesehen, ja, habe dann in Basel geschafft, in Bern. Das war dann mein Auslandaufenthalt gesehen. Als Basler, ja. Da bin ich dann auch nicht gekommen. Und bin dann später wieder so gross hier zurückgegangen, ja.
Also Neimaturen, es ist immer etwas passiert, es hat sich immer ein Türchen aufgetan. Es hat weniger einen Plan gegeben in ihrem Leben, dann mache ich das und das, sondern hat immer das eine oder andere ergeben.
Habe ich immer so gehabt, ja, das stimmt. Ich hatte zwar schon so eine Bandbreite, logisch, wenn ich mir mein Leben so nicht vorstelle, aber sonst kann ich mich immer überraschen lassen, ja, was es gibt. Und es ist immer gut gekommen, ja. jetzt noch, ja.
Kennen Sie das auch, dass immer irgendwie sich etwas ergibt?
Ja, absolut. Ich meine, ich habe ja nie etwas geplant selber. Oder? Ich habe als Sekundarlehre angefangen und dann habe ich einen Kollegen getroffen, der beim IKRK war, als Delegierter. Und der hat mir von dem erzählt. Es hat mich sehr schnell gepackt und gesagt, ja, das will ich auch machen. Und mein Bübertraum war, Sportjournalist zu werden. Und dann gesagt, ja, Journalismus müsse ich auch noch mal versuchen.
Oder? Ist der FC-Seite auch schon so gut gewesen?
Ja, der EHC Fischb noch viel besser. Ah. Schweizer Meister 1962.
Oh, das ist lange her.
Ja, das ist lange her. Nein, aber von dem her gesehen, dass euch kommt, dann gesagt, ja, das will ich einfach euch versuchen. Und dann habe ich den Journalismus gemacht. Und dann hat es mich dann gleich wieder zurück zum IKRK gezogen, wo ich dann in der Kommunikationsabteilung war. Bis man auf mich zugekommen ist und bei mir war ich in so einer Arbeitsgruppe drin, die ein Projekt für die Expo 02 ausgearbeitet hat, das hier stattgefunden hat, in Murten. Und der hatte ich da irgendein Interesse gehabt. Und der ist ein ehemaliger Kollege auch wieder auf mich zugekommen, der gerade die Expo verlassen hat. Der war in der ersten Equipe mit Fendt und Pippi Lotterist. Er hat gesagt, ich mag nicht mehr.
Ich habe genug.
Und dann habe ich gefragt, ja, das wäre doch etwas für mich, oder, deinen Job in der Kommunikation zu übernehmen. Ich sagte, jo, hab die Finger weg. Dann habe ich am nächsten Tag nochmal abgelegt und gesagt, ja, tun wir es nochmal erklären. Und dann hat er gesagt, ja, du, ja, vielleicht schon noch spannend, oder? Und dann
also gesagt, die Krise ja, reizt den Toni Burger.
Absolut, ja. Also Krise auf jeden Fall. Und es muss einfach spannend sein, abwechslungsreich sein. Und die Expo ist für mich natürlich eine Plattform, die ich spannend fand, für die Schweiz noch ein bisschen besser zu kennenzulernen. Und die Brückenfunktion zwischen den verschiedenen Landesteilen, wo ich als Journalist schon, ich bin als Walliserbund im Walliserbund gewesen und habe da als Korrespondent im Unterwallis geschafft, bei der Französischsprechenden, und habe da schon die Brücke geschafft. Ja. Und das hat mich eigentlich auch wieder interessiert, das nochmal auf eine schweizerische Ebene zu machen.
Ich würde gerne noch einen Schritt weiter zurück. Sie haben gesagt, Fischb, aufgewachsen. Nachher sind Sie als Kollege, also in der Mittelschule in Brieg.
Spiritus Sanctus.
Genau, auf das habe ich ausgewählt. Wie weit prägt einem der Spiritus Sanctus?
Ja, schon sehr stark, oder? Also einerseits war es natürlich damals noch schön, als die Meisterprofessoren sind Priester waren. Das ist dann alles relativ streng zugegangen. Wobei, man hätte sie mit der Zeit einfach nicht mehr ernst nehmen können. Und dementsprechend ist es einfach dann schon ein bisschen schwieriger geworden. Und ich bin nicht der einfachste Student im Spiritus Sanctus. Aber ich habe natürlich den ganzen Spirit schon mitgenommen. Aber vor allem hat sich damals schon irgendeine Möglichkeit gegeben, viele spannende Leute kennenzulernen. Und meine Kontaktpersonen heute sind noch häufig Leute vom Kollegium her. Und mit denen ich einfach die ganze Zeit im Kontakt geblieben bin. Und von dem her gesehen gibt es wieder die Verbundenheit, die man zu einer Schule weiterhin hat.
Und vielleicht hört sogar noch einer von diesen Patres zu und denkt, aus dem Toni ist doch noch etwas rechts geworden.
Ja, der. Umso besser.
Gabriele Hoffmann, wir haben vorhin das Stichwort Krise gehört, rund um die Expo-Geschichte. Sie haben das auch erlebt, was es heisst, wenn eine Krise passiert in einem Unternehmen. Sie waren in der Grossair, ein florierendes, relativ kleines Luftfahrtunternehmen, und dann ist es mit der viel, viel grösseren Schwester, der Swissair, Ende 90er Jahre, Anfang 2001, bergab gegangen. Was haben Sie dort erlebt? Also in diesen Tagen, wo dann klar war, ich meine, das ist ja alles hinter verschlossenen Türen passiert, mittlerweile weiss man mehr oder weniger, wie das abgelaufen ist, aber irgendwann hat es geheissen, die Grossair übernimmt faktisch die Swissair und wird zu Swiss. Was ist mit Ihnen dort passiert? Sie sind dort schon nicht mehr geflogen, sondern im Rechtsdienst von der Grossair gewesen. Und dann plötzlich sind Sie auf Zürich gekommen, und haben in diesem neuen Unternehmen eine Rolle spielen müssen?
Ja, ich mag mich schon gut erinnern. Das war so Ende Oktober, um den 30. Oktober 2001. Es hat auf einmal Moritz Sutter da angerufen. Wir hatten irgendwie eine VR-Sitzung, außerordentlich, nachts oben am 6. Ich glaube, ist das gesehen. Am Essen sind wir dann gekommen und dann sind wir da hingegangen. Dort habe ich auch noch nicht recht gewusst, ja, um was es geht. Und dann ist der gesamte Verwaltungsrat und Krisensituation. Und eben, er hat dann schon gehört von Zürich, was dort etwa geht und was, ja. Und dann ist das schon irgendwie so unglaubwürdig gewesen. Und dann haben wir dort zwei Stunden Sitzung gehabt. Und dann haben wir uns alle auf Zürich verschoben, sind wir auf Zürich gegangen. Dort in Balzberg. Und dann ist der gesamte Verwaltungsrat von der Swissair dort gewesen. Und Bankenvertreter sind dann schon dort gewesen. Und dann haben wir gedacht, ja, hoppla. Und dann ist die Sitzung bis um 10 Uhr gegangen. Ja, und am nächsten Tag, glaube ich, zwei Tage später, ist dann noch eine, ist das Grounding von der Swissair dann gekommen. Ist das denn dort gewesen? Ja, ich glaube, es ist gleich drauf runter. Und das, also für mich ist das schon alles auch unglaubwürdig gewesen. Ich habe natürlich auch gewusst von Seite, dass das Swissair nicht mehr so gut geht und mit den ganzen Beteiligungen. Und, aber irgendwie hat man immer noch so im Kopf gehabt, es ist die Muttergesellschaft, die grosse Mutter, die fliegende Bank. Halt trotzdem, ja, das ist über Jahrzehnte, das prägt sich irgendwie, wenn man rein intellektuell gewusst hat, dass es schwierig ist, aber irgendwie hat sich das so denen verankert. Ja, irgendwie ist das schon gesehen, und darum ist das schon also eine ganz außerordentliche Situation gewesen. Und gut, und dann rutscht man rein und dann macht man einfach.
Also dann sind Sie quasi, ja, mehr oder weniger über Nacht, hat es geheissen, Sie kennen grundsätzlich das Flugrecht sehr gut. Ja, und klar. Jetzt ist die Swissair am Boden, kommt eine neue Struktur. Übernehmen Sie den Rechtsdienst von der...
Ja, also gut, zuerst war ich noch, ja, schon, ja, also zuerst war ich noch Grossair gewesen, und Grossair, wir haben dann zuerst mal die Beteiligung von der Grossair aus der Swissair ausgelöst worden. Wir haben den Bankgeld die Aktien übernommen und dann war eigentlich mal Grossair selbstständig gewesen. Und dann bin ich immer noch verantwortlich für die Rechtsabteilung der Grossair gewesen. Und es hat dann noch ein Swissair gegeben, wo ich trotzdem auch nach der Eröffnung vom Konkurs weiter funktioniert hat. Also, nein, sie hat ja nachher auch den Flugbetrieb wieder aufgenommen und man hat das Ganze dann so ordnungsgemäß runterfahren und so. Und dann ist erst ein Zeit später, für den Monat oder zwei später, ist dann wirklich darum gegangen, wer wird jetzt die Rechtsabteilung oder die rechtlichen Fragen von der neuen, oder einen Monat später, von der neu zu gründenden Swiss, also die auf die Grossair aufbaut, übernehmen. Und dann war schon ein Thema gewesen, macht das jemand von der Swissair, weil wir ja auch insgesamt haben ganz viele Mitarbeiter von der Swissair sind jetzt in der Swiss. Ja, und dann habe ich für mich gedacht, logisch würde ich das gerne machen. Ja, und hat dann auch das nicht da kundgetan. Aber für mich habe ich gedacht, okay, wenn das nicht klappt und so what, dann mache ich etwas anderes. Ich habe mir schon immer im Gedanken gedreht, ich möchte einmal etwas ganz anderes machen.
Aber ich, ja. Ja, zu Swiss Air, habe ja noch ein bisschen bezogen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da die Schulter seid, oder? Aber damals bei der Swiss Air, ich bin ja damals bei der Expo gesehen, 2.01 ist es gesehen, oder? Und der hat es aber einen Tag auf den anderen geheißen, Swiss Air zieht ihr Projekt in Iverno zurück. 6 Millionen wieder den Bach ab. Und das war natürlich für die Expo ein extremer Schlag gewesen. Und ich habe schon wieder befürchtet, alle Medien prellen und jetzt wieder auf Eis ein. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir zurück. Jetzt müssen wir es wirklich umdrehen und sagen, jetzt müssen wir topfen. Und wir haben ja nicht gewusst, was mit der Swiss genau, wie es mit ihr steht. Und dann habe ich meinen Mediensprecher gesagt, in der Deutschschweiz und in der Westschweiz, so, jetzt mal volle Attacke. Wir sagen, das ist einfach nicht möglich, dass so ein prominentes Unternehmen, das so mit der Schweiz identifiziert ist, an der Expo nicht mitmacht. Und dann haben wir am nächsten Tag tatsächlich den Schlagzeilen gehabt, im Le Matin, sind nicht mehr, l'Expo war rouge. Und dann haben wir es wirklich an Umdrehen sogar das angebracht, dass der Bundesrat, der sehr totenstill war während Monaten, sich das selber auch noch mal wieder eingemischt hat, auch wieder mal ein Lebenszeichen gegeben hat, was man von ihm leider während langer Zeit nicht hatte, obwohl er der Auftraggeber war von der Expo 02.
Also ein klassischer Fall von Krisenkommunikation. Ja. Dort haben sie gewusst, wenn man jetzt, das nicht in unserem Sinn, drüllen, der sogenannte Spin, oder? Die Medien, die genau. Haben gerne, man gibt ihm einen Dreh, der sagt, so, damals sind wir nicht Täter, sondern Topfer.
Genau. Dort haben sie... Genau so haben wir es umgedreht und das hat auch funktioniert. Also für das sind die Journalisten dann wieder gehört zu bräuchen.
Da muss ich natürlich rasch anhängen. Also, die Journalisten, aber auch die eben von den Medienabteilungen, Public Relations, die haben beim Publikum nicht den besten Ruf. Das sind die Wahrheitsverdreher.
Nein, ich glaube, mit Journalisten...
Ja, mal, jetzt haben wir es gerade gehört.
Nein, es ist total die Wahrheit gewesen. Man hätte es einfach nur richtig müssen einschenken müssen. Einen richtigen Schläuchen einschenken. Man muss ja wissen, welches Medium funktioniert wie. Und was für Schichten wollen die haben. Und dementsprechend kann man das ja schon ein bisschen steuern. Und ich glaube, das ist absolut legitim, dass man das so macht. Nämlich schlussendlich will man ja das Beste für seine Firma, für seinen Auftraggeber, oder jetzt in dem Fall für die Expo damals. Und es ist eigentlich dann nur in dem Fall so rausgekommen, dass wir als Opfer dargestellt wurden, sind nachher jetzt wieder zurückgeschlagen. Bis zum Tag, wo die Expo angefangen hat. Und von dem weg ist es ein Fest gewesen.
Ich möchte noch mal rasch zurück zu dieser Zeit Swiss. Sie haben gesagt, Sie haben wählen. Also, wie wichtig ist, dass man in dem Moment dann nicht irgendwie schlaflose Nächte hat, sondern immer noch gut schlaft und im Gegenteil sagt, so, ich kann das, ich will das und eben auch arbeiten dafür. Weil die Frauen, das hört man immer wieder, haben ja dann tendenziell eher, ja eben, ich habe ja noch Familie und kann ich denn das? Und sie haben aber anders funktioniert. Sie haben Familie gehabt. Und Sie sind angestanden und haben gesagt, ich will das, ich kann das.
Ist für mich gar nie ein Thema gewesen. Also, ich habe für mich nie überlegt, will ich arbeiten oder Familie. Auch nie überlegt, wie geht das, ist das überhaupt möglich. Ich habe vom ersten Tag, ich habe immer gemacht. Und wie gesagt, es war gar kein Thema gewesen. Und dort den Job übernehmen, klar, das war ein hochinteressanter Job gewesen. Und das ist schon auch karrieremässig, ist etwas, was man, ja, was man anstrebt. Und, habe das dann auch gern gemacht. Die ganze Krise, ich habe das Glück von der Natur aus, ich lasse das nicht so an mich herankommen. Ich mache einfach, was ich machen muss. Aber ich bin nie in Panik oder tue mich dann irgendwie dahinter sinnen, wenn irgendetwas ist. Und ich habe mich noch in einer Bar, also auch wirklich so von Anwälten und so, von grossen Kanzleien, haben mir oft immer gesagt, also, wir haben schon unglaublich gestaunt, wie du das immer gemacht hast. Also, du bist immer so ruhig geblieben. Wir sind alle oben nervös gewesen.
Ich hätte eine Frage. Und zwar in einem von den Interviews gelesen, die ihr gegeben habt. Vielleicht hat es ein Journalist verdreht. Aber ich habe ja Interviews darf man ja gerne lesen. Ja. Von dem her gesehen, glaube ich, nicht. Und das ist, hat mich eigentlich überrascht. Hier gesagt, eine Mutter oder eine Frau soll den Entscheid erst fällen, nachdem sie das erste Kind erhalten hat. Also soll sich erst der entscheiden. Nicht vorher sagen, ja, ich mache den Beruf weiter, sondern erst in dem Moment soll man sich entscheiden. Also bei uns ist das ganz anders gelaufen. Aber wieso sind Sie zu der Schlussfolgerung gekommen?
Wahrscheinlich, weil traditionellerweise haben wir schon die Frauen dann im Kopf, jetzt kriegen sie ein Kind und werden dann einmal zum Beruf aussteigen. Also ist doch noch bei vielen ist das verankert oder reduzieren. Und ich finde es schade, wenn man den Entscheid eben schon voran trifft. Und dann habe ich eigentlich geschrieben, warte es doch mal, bis das Kind da ist. Und dann hat man eh Mutterschaftsurlaub, Minimum mal die 16 Wochen und kann das für dann nachher auch noch verlängern. Also sind doch 4 Monate, das ist eine lange Zeit, wo man sich an die neue Situation gewöhnen kann. Oft kriegt man dann auch einen unbezahlten Urlaub oder einen bezahlten Urlaub. Und ich denke, erst wenn das Kind dann da ist, dann kann man sich wirklich entscheiden, will ich weiterarbeiten, möchte ich reduziert machen oder will ich aufhören.
Erst dann weiss
erst dann, wenn
man
es eigentlich weiss, wie es ist. Ja. Das finde ich eigentlich, oder ich verstehe ja, nicht, findet ihr das gut oder schlecht?
Ja, ich sehe es von zwei Aspekten. Also mit meiner Frau, sie ist mir kristallklar gewesen. Sie haben gesagt, ich will meinen Job weitermachen, sie ist Physiotherapeutin. Und da müsst ihr jetzt euch sagen, ja, und dazu stehen. Also das schon bevor der Hochzeit war, also bevor es das erste Kind wusste. Da ist es kristallklar gewesen. Sie hat gesagt, ich sehe mich natürlich schon als Mutter, aber ich will auch weiterarbeiten. Und dann sehe ich es natürlich als Arbeitgeber. Also jetzt, wir arbeiten ja in einem Umfeld Kommunikation, wo sehr häufig die Kolleginnen da sind. Und die müssen natürlich schon irgendwie sagen, ja okay, Kind, das ist jedermann sehr happy dabei. 4 Monate ist gut. Wie siehst du es nachher? Und da gibt es natürlich schon verschiedene Modelle. Aber irgendwie will ich als Arbeitgeber dann schon noch wissen, ja, kommt sie jetzt zurück oder nicht? Oder? Und das müssen wir doch auch noch planen. Also von dem her gesehen, hat man schon eine gewisse Verantwortung euch gegenüber seinem Arbeitgeber. Von mir ist gesehen.
Okay, das verstand ich schon. Also ich habe jetzt auch vorhin einen Schritt zurück, sind noch zurückgegangen. Da bin ich schon auch der Meinung, also bevor man Kinder hat, muss man sich vor allem mit dem Partner absprechen, also absolut, ja, dass man sagt, wie machen wir das, haben wir auch eine gleiche Meinung, ist der Partner einverstanden, dass es die Frau schafft, oder wie will man das aufsetzen, dass man das mal zusammen bespricht. Und dann ist auch bei mir schon auch ein Ansatz im Buch, wo ich sage, schlussendlich muss man immer ganz für sich allein entscheiden, wie will man es haben. Weil es hat jetzt auch so Bücher gegeben, eben Frauen sollen arbeiten, Frauen sollen mehr wollen und all das. Da bin ich schon sehr Individualist und sage, man soll ganz auf sich selber hören, wenn jetzt eine Frau sich entscheidet, sie will nach den Kindern mal aufhören zu arbeiten, sei das für immer oder Zeit aussetzen. Klar soll das wohl überlegt sein, aber wenn sie das machen will, dann soll sie das auch machen. Also finde ich das richtig. Genauso wie aber jemand auch, wenn jetzt eine Frau weiter arbeiten will, dass sie auch dann das soll machen und sich vor allem auch nicht vom Umfeld beeinflussen lassen. Es gibt ja Frauen, die sind dann in einem Umfeld, wo alle vielleicht arbeiten und wo sie sich dann gezwungen fühlen, jetzt auch zu arbeiten, wenn alle anderen das machen. Und das Umgekehrte. Gibt es natürlich auch, wo alle Frauen rund um Hausfrauen sind und dann ein bisschen Nase rümpfen, dass jetzt die nie selber backen Kuchen mitbringt, wenn Schulbesuchstag ist oder irgendetwas. Das gibt es ja auch. Und da meinte ich einfach, dass man wirklich die Verantwortung für sich selber übernimmt und einmal ganz in sich hineinlässt, was will ich. Und klar ist natürlich gegenüber einem Arbeitgeber, denke ich auch, hat man schon eine allgemeine Vorstellung, was man machen will. Nachher. Aber ich denke, es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo dann das Kind da ist und wo dann auf einmal die Welt halt nochmal ganz anders aussieht. Und auch wenn man gesagt hat, dem Arbeitgeber, ja, ich will bleiben, das wird anders aussieht oder auch in die andere Richtung. Das kann man nicht, aber.
Sie haben vorher beide angesprochen, wie wichtig dass es ist, das abzusprechen mit dem Partner, dass man irgendwie einen gemeinsamen Entwurf hat, wie dass man eine Familie organisiert, was man macht, wer was übernimmt. Sind Sie mir noch wunder, bei der Best Mama gibt es da logischerweise auch noch ein Best Papa. Wie wichtig ist der dafür, dass Sie das, was Sie machen, können durchziehen?
Ja klar, der Best Papa sitzt da in der ersten Reihe. Mit der Best Tochter nebendran, der Best Friend. Wir sind alle mitgekommen, das ist wunderbar. Klar, also wir haben uns das immer aufgeteilt, ja. Also mein Mann kocht, auch geht einkaufen. Es hat so, auch Sachen haben sich gegeben, was jeder ein bisschen gern macht. Also es gibt jemanden, der macht das lieber als der andere. Und, aber das war immer eine Aufteilung gewesen. Und da hat sich auch immer wieder Kinder eingebracht. Klar sind Kinder auch oft, gerade wenn sie klein sind, ich glaube, das ist bei vielen so, dann ist einfach die Mutter, die Mama ist halt die Mama, wo sie anrennen. Und wenn ich das dann irgendwie kann auffangen und wenn ich da bin, dann bin ich oft schon Anspasspartner Nummer eins, gerade jetzt auch bei den Kleinen. Aber wenn ich nicht da bin, dann geht das wunderbar auch mit meinem Partner, selbstverständlich. Ja. Und ich finde das auch schön, ich finde es auch wichtig, dass Kinder beide haben. Und für noch etwas, wenn ich darf sagen, die nordischen Länder sind ja viel fortschrittlicher. Auch was Sachen Vaterschaftsurlaub anbelangt und dass sich Väter generell mehr einbringen. Wir haben schon noch viel mehr das klassische Modell, das vor allem auch in den Köpfen verankert ist. Und ich denke, da muss einfach ein Umdenken stattfinden, wenn man das auch möchte. Und ich habe gerade kürzlich jetzt einen Bericht gelesen von der CS, den sie rausgebracht haben, und die haben so junge Frauen interviewt. Und da haben sie auch gesagt, also die Mehrheit der Maturanden und Maturandinnen sind, also sind Frauen. Und dann von den Studienabgängen sind offenbar 62% sind Frauen. Und das ist eine wahnsinnige Investition, die man da auch macht in die jungen Leute, in die jungen Frauen. Und da wäre es ja außerordentlich schade, wenn die nachher nicht auch im Beruf drin bleiben. Und ich denke, man muss dann einfach von diesem Modell abkommen, dass man sagt, eine klassische Karriere kann man nur machen, wenn man noch vom ersten Berufstag dann 100% dabei bleibt bis zur Pensionierung. Aber das ist schon ein Modell, das absolut verankert ist, auch bei den Headhunter überall. Und wenn man da nicht mehr konform ist, wenn man mal Teilzeit schafft zwischendurch, wenn man mal ganz viel aussteigt ein paar Jahre, warum auch nicht, dann ist man bei den klassischen Headhunter mal weg vom Fenster. Und das ist völlig falsch.
Kommt es langsam in Bewegung? Oder ich für Sie ist es langsam?
Ja, ich meine, es gibt ja so, ja, so viele Leute, die ich kenne, die irgendwie Break haben in ihrer Karriere. Und die dann die aus Umständen, aus eigenem Wollen raus natürlich, das wieder haben können auffangen und die jetzt wieder perfekt an Top-Positionen sind und das auch können. Eben die Tatsache, dass die eine Frau ist gerade 9 Jahre ausgestiegen und ist jetzt wieder Professorin und ist irgendwie verantwortlich in Brüssel für den Lufthansa-Konzern, für die ganzen luftfahrtpolitische Dossiers. Und die habe ich gerade letzte Woche gesehen, also am Freitag, und die hat gesagt, weisst du, ich bin so froh, bin ich 9 Jahre voll ausgestiegen. Die hat jetzt 100% aufgehört zu arbeiten, ist bei den Kindern gesehen 9 Jahre und ist nachher wieder eingestiegen und das ist gegangen und die ist hochintelligent und kann den Job machen, ob sie jetzt 9 Jahre ausgestiegen ist oder nicht.
Und ich glaube, es funktioniert wirklich. Nämlich in meiner Laufbahn hatte ich sehr viele Freude als Chef gehabt, oder? Und das habe ich extrem bereichernd gefunden. Und da hat man dann gesehen, wie die sich organisieren, wie die das auch zusammen unter einen Hut bringen. Aber dementsprechend ist es einfach auch einfacher gewesen mit denen. Nämlich, die sind viel klarer gesehen. Die haben dann nicht lange Diskussionen, die einfach klare Entscheidungen wollen haben und haben das dementsprechend alles immer viel besser vorbereitet gehabt. Und dementsprechend ist es eigentlich viel flüssiger gelaufen. Also ich bin immer sehr gut gefahren mit Frau als Chef.
Also danke, darf ich gerade etwas sagen? Ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Also wenn ich da bei der Swiss gesehen bin, dann habe ich natürlich meinen Job dort gemacht, selbstverständlich. Das war auch hoch anspruchsvoll gewesen und hat viele Entscheidungen gebraucht. Aber die habe ich dann gemacht und dann hat man weitergeschafft. Und dann habe ich wollen heimgehen, das war dann entschieden gewesen. Und es ist dann schon oft dann natürlich Männer, die sind dann auf der, also ja, das, da läuft man auf dem Gang rum, da muss man mit den Kollegen reden, dann muss man noch etwas absprechen, dann geht man zu oben noch ein Bier trinken. Und erstens mal braucht das alles viel mehr Zeit. Und ich habe mir die Zeit dann ja schon nicht genommen. Dann bin ich heimgegangen. Und da muss man dann als Frau wahnsinnig aufpassen, dass man dann nicht den Anschluss verliert.
Ja, in der Zeit, wo es kopiert
wird. Ja, genau. Da gibt es ja die Fachl. Logisch. Und ja, dass man da dann trotzdem halt am Ball bleibt. Aber ich denke, da ist eben auch ein Wille vom Unternehmen Voraussetzung, dass sie doch mit den Frauen fördern. Und wenn sie da sind, eben, also dass man halt von daheim aus noch schafft und alle die Modelle, die es gibt, ja.
Toni Burgener, Direktor der Glückskette. Glückskette bringt quasi, versucht das Glück, das wir haben, auch andere daran teilhaben zu lassen. Was ist für Sie persönlich Glück?
Glück, das ist eine relativ schwierige Frage, aber ich glaube, das ist das, was man, wenn man sich selber irgendwas wie kann. Für mich ist es so gewesen, oder? ich glaube, die glücklichste Zeit, in Anführungszeichen, die ich hatte, war wirklich während der Zeit beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, wo ich selber aktiv im Feld vor Ort war und gesehen habe, dass man einen Unterschied machen kann. Oder? Mit der Arbeit, die man macht, mit dem Bezug, den man dort zu so einem Land gewinnt. Und da habe ich mich extrem wohlgefühlt dabei. Da bin ich extrem glücklich in der Zeit. Nicht nur, weil ich helfen konnte, sondern weil ich neue Kulturen kennengelernt habe, neue Menschen kennengelernt habe, einfach den Horizont erweitert hat. Und das war für mich extrem wichtig. Und ich glaube, dass wenn ich Glück irgendwie auf meine... Gut, die anderen waren auch spannende Zeiten, aber so total glücklich bin ich vor allem während der Zeit im Feld. Und im zweiten Ausmaß bin ich, wenn ich mit meiner in der Familie, im näheren Umfeld bin, das ist natürlich extrem wichtig. Das ist für mich auch Glück, weil ich da ein harmonisches Umfeld habe. Für das braucht es auch für das Glück.
Nein, wir sind das ja wie zwei Pole. Die Familie, das ist harmonisch. Hoffentlich, oder so wie Sie es beschreiben. Und auf der anderen Seite haben Sie beruflich zu tun mit Konflikt, mit Elend. Müssen oder können Sie das klar trennen? Oder beschäftigen Sie manchmal das, wo eben Glückskette sich dafür engagiert, auch ins Private hinein?
Es beschäftigt schon. Und ich hätte das Glück, dass Kinder ein bisschen älter sind, kann man das mit ihnen diskutieren, oder? Dann sehen Sie euch. Die Kinder sind euch am Sammeltag gekommen, haben selber ihr Telefon abgenommen. Und dann hat man einen Bezug und kann es natürlich mit ihnen thematisieren, das ist die ganze Problematik. Und von dem her gesehen, belastet es mich nicht unbedingt. Weil einerseits weiss ich, man kann es eigentlich nicht ändern. Man, die Probleme, die da sind, kann eigentlich nur auf der politischen Ebene gelöst werden.
Also eben, Glückskette kann den Konflikt in Syrien nicht lösen. Und hat direkt den Erst recht.
Nein, überhaupt nicht. Aber was Glückskette machen kann, ist wirklich das Elend von diesen Leuten. Sie setzen in Syrien selber oder in den Nachbarländern wie Libanon, Irak, in der Türkei und in Jordanien, wo unsere Partnerhilfswerke sehr aktiv sind, dass man das Elend und jetzt vor allem mit dem kommenden Winter, der kommt auf die Region.
Also das kann man trennen, nehmen. Es ist nicht so, dass sie die Bilder verfolgen.
Nein, es war schwieriger gewesen, weil ich bei der Zeit, als ich im Kommunikationsdienst war, als Mediensprecher, Medienverantwortlicher, da war es quasi nicht mehr trennbar. Da habe ich einfach rund um die Uhr, meine Medien haben weltweit auf die IKK sich interessiert. Und da war es schwieriger gewesen. Also da hat man am Abend auch noch daheim und da ist es eigentlich nur noch um das gegangen im Kopf. Ja. Das war schwieriger gewesen.
Stichwort Glück, Gabriele Hoffmann. Wenn man sie hört, und auch das Buch liest, das Sie geschrieben haben, haben wir das Gefühl, Sie sind eine überzeugte Anhängerin von jedem und jede ist der Glück, der Schmied vom eigenen Glück. Das ist eine uralte Redensart. Mhm. Das geht schon in die Richtung, oder?
Ich meine, so Redensarten haben schon immer ihre Worte. Das heisst ja, wie man in den Wald hineinruft, so ruft es zurück. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das geht überall davon aus, das Sprichwort passiert drin, wie tue ich mich selber verhalten? Und bei mir zieht es ja schon wie so einen roten Strich Faden durchs Leben, wo eigentlich schon auch positives Denken ist oder die persönliche Einstellung. Ich habe zum Beispiel, da bin ich so ein bisschen reingerutscht.
Hat er das vom Adolf Hogi gelernt?
Wie?
Hat er das vom Adolf Hogi gelernt?
Auch vielleicht, ja. Ja, er ist dort Bundesrat gewesen, ja, wenn ich im Luftamt geschafft habe, ja. Es gibt ja ganz viele so Bücher über positives Denken und all das für Erwachsene. Und als ich dann Dramaela als erstes Kind auf die Welt kam, ist mir das mal zu durch den Kopf gegangen. Dann haben wir so ein kleines Baby und will natürlich wie jeder nur das Beste für das Kind. Und dann habe ich mir schon mal gedacht, hey, was ist eigentlich das Beste, was sie kann haben? Und das Beste ist schon, wenn sie selber eine positive Einstellung zum Leben wird haben und aus dem aus ihr Leben kann meistern. Und dann ist mir so die Idee gekommen, dass ich dort also ganz spontan so Kindergeschichten geschrieben habe, mit einem Bezug vom Inhalt vom positiven Denken. Ich habe es dann genannt, so positive Gedankengeschichten und habe dann mehr zufällig habe ich dann einen Verlag gefunden, der die dann mal auf CD also publiziert auch hat.
Und kann man das lernen, das positiv denken?
Ja,
ganz kurz, weil die Sendung ist fast fertig.
Fast, also gut.
Und als Ausblick für die nächste Woche, also positives gut. Denken.
Ja, das kann man lernen, aber der erste Punkt ist, man muss es wollen. Man muss einmal die Erkenntnis haben, als ihr selber kritisch zu hinterfragen und fragen, was denke ich den ganzen Tag? Von morgen bis zu Abend, was für Gedanken gehen mir durch den Kopf? Und wenn die Gedanken mehrheitlich positiv sind, dann ist das super und dann sollen wir das noch ausschaffen. Wenn sie mehrheitlich negativ sind, in Gottes Namen, dann muss man die unbedingt auf sich auf den Weg machen, das Denken zu ändern. Das kann man.
Ein Plädoyer zum Schluss. vom Persönlichen fürs positive Denken. Können Sie sich anschliessen?
Absolut, ja.
Gut, kurz und knapp. Toni Burger und Gabriele Hoffmann, danke vielmals, dass Sie da sind im Persönlich. Ihnen und allen zusammen weiterhin einen schönen Sonntag.
Das war persönlich von heute Morgen im Theater am Hechtplatz in Zürich. Gäste von Daniel Hitzig waren Gabriele Hoffmann-Schmid, Rechtsanwältin, Buchautorin und Mutter, und Toni Burgener, Direktor der Glückskette Technik, Roland Fatzer. Heute in einer Woche sind wir dann mit unserer Radio-Talkshow im Casinosaal beim Hotel Storchen, schöner Wert, im Kanton Solothurn, Sonntagmorgen um 10 Uhr. Anita Richner hat für den Verena Widmer eingeladen. Sie ist pensionierte Kindergärtnerin. Und Bruno Moll, er ist Filmemacher und er hat einen Dokumentarfilm gedreht über die Unternehmerfamilie Bali, wo natürlich die schöne Wert ganz wichtig war. Sie können alle unsere persönlichen Sendungen auch im Internet hören auf drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.